Die Karte des Rumtreibers. Madame Pomfrey beschloss resolut, Harry übers Wochenende im Krankenflügel zu behalten. Er widersprach nicht und klagte auch nicht, doch sie durfte nichts von den kläglichen Überbleibseln seines Nimbus 2000 fortwerfen. Das war albern, und er wusste es, denn der Nimbus war nicht mehr zu retten. Und doch konnte er einfach nicht anders. Er hatte das Gefühl, einen guten Freund verloren zu haben. Der Strom der Besucher riss nicht ab, und alle kamen, um ihn aufzumuntern. Hagrid schickte ihm einen Strauß Ringelblumen, der wie ein gelber Kohlkopf aussah. Und Ginny Weasley, puterrot angelaufen, tauchte mit einer selbstgebastelten Genesungskarte auf, die mit schriller Stimme zu singen begann, wenn Harry sie nicht unter einer schweren Obstschale zum Schweigen brachte. Das Team der Gryffindors tauchte am Sonntagmorgen wieder auf, und diesmal war auch Wood dabei. »Er mache Harry nicht den geringsten Vorwurf«, sagte er mit merkwürdig hohler, lebloser Stimme. Ron und Hermine wichen nur nachts von Harrys Bett. Doch was sie auch sagten oder taten, sie konnten Harry nicht aufheitern, denn sie wussten nur die Hälfte von dem, was ihn wirklich beunruhigte. Keinem hatte er von dem Grimm erzählt, nicht einmal Ron und Hermine. Denn er wusste, dass Ron panisch und Hermine spöttisch reagieren würde. Tatsache blieb jedoch, dass er jetzt schon zweimal erschienen war, und beiden Erscheinungen waren lebensgefährliche Unfälle gefolgt. Beim ersten Mal war er beinahe vom fahrenden Ritter überrollt worden. Beim zweiten Mal war er von seinem Besen 15 Meter in die Tiefe gestürzt. Würde der Grimm ihn jagen, bis er wirklich starb? Sollte er für den Rest seines Lebens unentwegt nach dem Untier Ausschau halten? Und dann waren da noch die Dementoren. Immer wenn Harry an sie dachte, wurde ihm schlecht und er fühlte sich gedemütigt. Alle sagten, die Dementoren seien schrecklich. Aber kein anderer brach jedes Mal bei ihrem Anblick zusammen. Und niemand sonst hörte im Kopf den Widerhall der Schreie von sterbenden Verwandten. Denn Harry wusste jetzt, wessen Stimme es war, die er gehört hatte. Er hatte sich ihre Worte wiederholt, immer und immer wieder in den nächtlichen Stunden im Krankenflügel, in denen er wach lag und auf die hellen Streifen starrte, die das Mondlicht an die Decke warf. Wenn sich die Dementoren näherten, hörte er die letzten Momente im Leben seiner Mutter, ihre Versuche, ihn, Harry, vor Lord Voldemort zu schützen und Lord Voldemorts Gelächter, bevor er sie ermordete. Harry döste ein und schreckte immer wieder hoch, sank in Träume voll feuchtkalter, verrotteter Hände und grauen, erfüllten Flehens. Er schreckte auf und kam nicht von der Stimme seiner Mutter los und wollte sie sich immer wieder in Erinnerung rufen. Es war eine Erleichterung, am Montag ins lärmende Getriebe der Schule zurückzukehren, wo er gezwungen war, an andere Dinge zu denken, selbst wenn er Draco Malfoys Hänseleien über sich ergehen lassen musste. Malfoy war ganz entzückt vor Schadenfreude über die Niederlage der Gryffindors. Endlich hatte er sich die Bandagen abgenommen und er feierte diesen Anlass, indem er Harrys Sturz vom Besen beschwingt nachspielte. Zudem verbrachte er einen Großteil ihrer nächsten Zaubertrankstunden mit Auftritten als Dementor im Kerker. Ron verlor schließlich die Nerven und warf ein großes, glitschiges Krokodilherz auf Malfoy, das ihn im Gesicht traf. Daraufhin zog Snape den Gryffindors 50 Punkte ab. »Wenn Snape wieder Verteidigung gegen die dunklen Künste gibt, melde ich mich krank«, sagte Ron nach dem Mittagessen auf dem Weg zu Professor Lupins Klassenzimmer. »Sieh erst mal nach, wer drin ist, Hermine.« Hermine öffnete die Tür einen Spalt breit und spähte hinein. »Du kannst kommen.« Professor Lupin war wieder da. Deutlich mitgenommen sah er aus. Sein alter Umhang hing ihm noch schlaffer um die Schultern als sonst und er hatte dunkle Schatten unter den Augen. Dennoch lächelte er sie an, als sie ihre Plätze einnahmen, und die ganze Klasse brach sofort in einen Sturm von Beschwerden über Snapes Verhalten während Lupins Krankheit aus. »Das ist nicht fair. Er macht nur Vertretung. Warum muss er uns Hausaufgaben aufgeben? Wir wissen doch nichts über Werwölfe. Zwei Rollen Pergament!« »Habt ihr Professor Snape gesagt, dass wir Werwölfe noch nicht behandelt haben?« fragte Lupin in die Runde und runzelte leicht die Stirn. Das Gebrabbel brach wieder los. »Ja, aber er sagte, wir seien weit zurück. Er wollte nichts davon hören. Zwei Rollen Pergament!« Professor Lupin lächelte angesichts der Entrüstung auf den Gesichtern. »Macht euch keine Sorgen. Ich spreche mit Professor Snape. Den Aufsatz müsst ihr nicht schreiben.« »Oh nein«, sagte Hermine enttäuscht. »Meiner ist schon fertig.« Sie hatten eine recht vergnügliche Stunde. Professor Lupin hatte einen Glaskasten mit einem Hinkepunk mitgebracht, einem kleinen, einbeinigen Geschöpf, das aussah, als bestünde es aus Rauchschwaden und wäre recht schwächlich und harmlos. »Der Hinkepunk lockt Reisende in die Sümpfe«, sagte Professor Lupin, und die Klasse schrieb eifrig mit. »Seht ihr die Laterne, die er in der Hand hat? Er hüpft voraus, die Leute folgen dem Licht und dann...« Der Hinkepunk machte ein fürchterlich quietschendes Geräusch am Glas. Als es läutete, packten alle ihre Sachen ein und gingen zur Tür, auch Harry. »Doch, wart einen Moment, Harry«, rief Lupin, »ich möchte kurz mit dir sprechen.« Harry kam zurück und sah Professor Lupin zu, wie er den Glaskasten des Hinkepunks mit einem Tuch bedeckte. »Ich hab von dem Spiel gehört«, sagte Lupin, wandte sich zum Pult um und steckte die Bücher in seine Mappe. »Und es tut mir leid wegen deines Besens. Gibt es eine Möglichkeit, ihn zu reparieren?« »Nein«, sagte Harry. »Der Baum hat ihn zu Kleinholz verarbeitet.« Lupin seufzte. »Sie haben die peitschende Weide in dem Jahr gepflanzt, als ich nach Hogwarts kam. Wir haben damals aus Jux versucht, ihr so nah wie möglich zu kommen und den Stamm zu berühren. Schließlich hat ein Junge namens Davy Gutchen fast ein Auge verloren und wir durften dann nicht mehr in ihre Nähe. Wird Zeit, dass sie ausgerissen wird. Ich werde mal mit Professor Dumbledore reden. Haben Sie auch von den Dementoren gehört?« überwand sich Harry zu fragen. Lupin warf ihm einen raschen Blick zu. »Ja, hab ich. Ich glaube, keiner von uns hat Professor Dumbledore jemals so wütend gesehen. Sie sind schon seit einiger Zeit ungehalten, verärgert, weil er sich weigert, sie auf das Gelände zu lassen. Ich vermute, dass du ihretwegen abgestürzt bist.« »Ja«, sagte Harry. Er zögerte, und dann brach die Frage, die ihm auf der Zunge lag, unwillkürlich aus ihm heraus. »Warum? Warum bin ich so anfällig für sie? Bin ich schlicht und einfach...« »Es hat nichts mit Schwäche zu tun«, sagte Professor Lupin scharf, als ob er Harrys Gedanken lesen könnte. »Die Dementoren greifen dich stärker an als die anderen, weil es schreckliche Ereignisse in deiner Vergangenheit gibt, die die anderen nicht erlebt haben.« Ein Strahl der Wintersonne fiel ins Klassenzimmer und beleuchtete Lupins graue Haare und die Furchen auf seinem jungen Gesicht. »Dementoren gehören zu den übelsten Kreaturen, die auf der Erde wandeln. Sie brüten an den dunkelsten, schmutzigsten Orten. Sie schaffen Zerfall und Verzweiflung. Sie saugen Frieden, Hoffnung und Glück aus jedem Menschen, der ihnen nahe kommt. Wenn sie können, nähren sie sich so lange von ihm, bis er ähnlich wie sie selbst wird, seelenlos und böse. Selbst Muggel spüren ihre Anwesenheit, auch wenn sie sie nicht sehen können. Wenn du einem Dementor zu nahe kommst, saugt er jedes gute Gefühl, jede glückliche Erinnerung aus dir heraus. Und dir bleiben nur die schlimmsten Erfahrungen deines Lebens. Und das Schlimmste, was dir passiert ist, Harry, würde jeden anderen ebenfalls vom Besen hauen. Du brauchst dich dessen nicht zu schämen. Wenn sie mir nahe kommen...« Harry starrte mit zugeschnürter Kehle auf Lupins Pult. »Kann ich hören, wie Voldemort meine Mutter ermordet?« Lupin machte eine jähe Bewegung mit dem rechten Arm, als wollte er Harry an der Schulter packen, doch er besann sich. Einen Augenblick schwiegen beide, dann: »Warum mussten sie ausgerechnet zum Spiel kommen?« sagte Harry verbittert. »Sie werden langsam hungrig«, sagte Lupin und verschloss mit einem Klicken seine Mappe. »Dumbledore will sie nicht in die Schule lassen, also sind ihre Vorräte an menschlicher Beute aufgebraucht. Ich vermute mal, sie konnten der großen Menschenmenge um das Quidditch-Feld nicht widerstehen. All die Aufregung, die aufgepeitschten Gefühle. So stellen sie sich ein Festessen vor.« »Azkaban muss schrecklich sein«, murmelte Harry. Lupin nickte grimmig. »Die Festung ist auf einer kleinen Insel gebaut, weit draußen im Meer. Doch sie brauchen keine Mauern und kein Wasser, um die Gefangenen an der Flucht zu hindern. Nicht, wenn sie alle in ihren Köpfen gefangen sind, unfähig, einen zuversichtlichen Gedanken zu fassen. Die meisten werden nach ein paar Wochen verrückt. Aber Sirius Black ist ihnen entkommen, er ist geflohen. Lupins Mappe glitt vom Tisch. Er musste rasch zugreifen, um sie aufzufangen. »Ja«, sagte er und richtete sich auf. »Black muss einen Weg gefunden haben, wie man sie besiegt.« Er hätte nicht gedacht, dass es möglich wäre. Dementoren, heißt es, berauben einen Zauberer seiner Kräfte, wenn er ihnen zu lange ausgeliefert ist. »Sie haben es doch geschafft, dass dieser Dementor im Zug geflohen ist«, sagte Harry plötzlich. »Es gibt gewisse Verteidigungskünste, die man einsetzen kann, aber es war nur ein Dementor im Zug. Je mehr da sind, desto schwieriger wird es, ihnen Widerstand zu leisten.« »Was denn für Verteidigungskünste? Können Sie mir die beibringen?« »Ich möchte nicht so tun, als wäre ich ein Fachmann für den Kampf gegen Dementoren, Harry. Ganz im Gegenteil. Aber wenn die Dementoren auch zum nächsten Quidditch-Spiel kommen, muss ich gegen sie kämpfen können.« Lupin sah in Harrys entschlossenes Gesicht, zögerte einen Moment und sagte dann, »Also gut. Ich versuche, dir zu helfen. Aber ich fürchte, du musst dich bis nach den Weihnachtsferien gedulden. Bis dahin habe ich noch eine Menge zu tun. Das war eine recht unpassende Zeit, um krank zu werden.« Das Versprechen Lupins, ihn in die Kunst der Verteidigung gegen die Dementoren einzuweihen, die Hoffnung, den Tod seiner Mutter nie mehr mit anhören zu müssen und die Tatsache, dass Ravenclaw die Hufflepuffs im Quidditch-Match Ende November einfach platt machte, all dies hob Harrys Stimmung beträchtlich. Die Gryffindors waren noch nicht ganz aus dem Rennen, aber eine weitere Niederlage konnten sie sich nicht leisten. Wood gewann seine fieberhafte Tatkraft wieder zurück und trimmte seine Leute härter denn je in den eisigen Regenschauern, die bis in den Dezember hinein anhielten. Harry sah weit und breit keine Spur von einem Dementor. Dumbledores Wut schien sie auf ihren Posten an den Eingängen zu halten. Zwei Wochen vor den Weihnachtsferien nahm der Himmel plötzlich ein blendend helles, opalenes Weiß an. Und das schlammige Gelände war eines Morgens in glitzernden Frost gehüllt. Im Schloss herrschte schon ein wenig vorweihnachtliche Stimmung. Professor Flitwick, der Lehrer für Zauberkunst, hatte sein Klassenzimmer bereits mit schimmernden Lichtern geschmückt, die sich als echte, flatternde Feen herausstellten. Gut gelaunt sprachen sie in den Klassen darüber, was sie alles in den Ferien vorhatten. Ron und Hermine hatten beschlossen, in Hogwarts zu bleiben. Ron behauptete, er könne es keine zwei Wochen mit Percy aushalten. Und Hermine meinte, sie wolle unbedingt mal ganz in Ruhe in der Bibliothek arbeiten. Doch Harry ließ sich nicht täuschen. Sie blieben da, um ihm Gesellschaft zu leisten. Und er war sehr dankbar dafür. Alle freuten sich auf den nächsten Ausflug nach Hogsmeade am letzten Wochenende vor den Ferien. Alle außer Harry. »Wir können dort für Weihnachten einkaufen«, sagte Hermine. »Mom und Dad werden ganz begeistert sein von dieser Zahnweiß-Pfefferminz-Lakritze aus dem Honigtopf.« Harry fand sich damit ab, der Einzige aus der dritten Klasse zu sein, der nicht mitkam, borgte sich von Wood das Heft Rennbesen im Test und beschloss, sich über die verschiedenen Bauweisen der Besen kundig zu machen. Beim Training flog er jetzt einen der Schulbesen, einen alten, ziemlich langsamen und kippeligen Shootingstar. Was er brauchte, war ein neuer Besen. Am Samstagmorgen verabschiedeten sich Ron und Hermine von Harry und machten sich eingemummelt in Mäntel und Schals nach Hogsmeade auf. Harry stieg allein die Marmortreppe hoch und ging die Korridore entlang zurück zum Turm der Gryffindors. Draußen hatte es angefangen zu schneien, und im Schloss herrschte tiefe Stille. »Psst, Harry!« Auf halbem Weg durch einen der Korridore wandte er sich um und sah Fred und George, die hinter der Statue einer buckligen, einäugigen Hexe hervorlugten. »Was macht ihr denn da?« sagte Harry verdutzt. »Wieso geht ihr nicht mit nach Hogsmeade?«
»Wir wollen dich noch ein wenig in festliche Laune versetzen, bevor wir gehen. Komm hier rein!«
Sie nickten zu einem leeren Klassenzimmer links von der einäugigen Statue hinüber. Harry folgte Fred und George hinein. George schloss leise die Tür und wandte sich dann mit strahlendem Gesicht Harry zu. »Hier ist schon mal ein Weihnachtsgeschenk für dich, Harry«, sagte er. Schwungvoll zog Fred etwas aus seinem Mantel und legte es auf das Pult vor ihn. Es war ein großes, quadratisches, heftig mitgenommenes Blatt Pergament. Kein Wort stand darauf. Harry vermutete, es sei einer ihrer Scherze und starrte das Pergament an. Was soll das sein?
Das, Harry, ist das Geheimnis unseres Erfolgs. Wir bringen es kaum übers Herz, uns davon zu trennen. Aber gestern Abend haben wir beschlossen, dass du es dringender brauchst als wir. Außerdem kennen wir es auswendig. Wir vererben es dir. Eigentlich brauchen wir es auch nicht mehr.
Und was soll ich mit diesem Fetzen anfangen? Fragte Harry. Diesem Fetzen, wiederholte Fred und schloss die Augen mit einer Grimasse, als ob Harry ihn tödlich beleidigt hätte.
Erklär es ihm, George. Also, als wir in der ersten Klasse waren, Harry, jung, sorglos und unschuldig,
Harry schnaubte. Dass Fred und George jemals unschuldig gewesen waren, bezweifelte er stark.
Naja, jedenfalls unschuldiger, als wir jetzt sind. Auf jeden Fall bekamen wir damals wegen einer Kleinigkeit Ärger mit Filch. Wir haben eine Stinkbombe im Korridor platzen lassen und aus irgendeinem Grund hat ihn das geärgert. Also, er hat uns in sein Büro geschleift und kam gleich mit den üblichen Drohungen. Strafarbeit, Bauch aufschlitzen. Und ganz zufällig fiel uns an einem seiner Schränke eine Schublade ins Auge mit der Aufschrift
»Beschlagnahmt und gemeingefährlich«.
»Ah, verstehe schon«, sagte Harry und fing an zu grinsen.
»Na, was hättest du getan?« »George hat ihn mit noch einer Stinkbombe abgelenkt, ich habe die Schublade aufgerissen und
das hier rausgeholt.« »Ist nicht so schlecht, wie es klingt. Wir glauben nicht, dass Filch jemals rausgefunden hat, wie man damit umgeht. Er hat wahrscheinlich geahnt, was es war, oder er hätte es nicht beschlagnahmt. Und ihr wisst, wie man damit umgeht?«
»Oh ja!«
»Dieses kleine hübsche Pergamentchen hat uns mehr beigebracht als alle Lehrer dieser Schule zusammen.«
»Ihr verarscht mich doch«, sagte Harry und sah das zerfranste alte Pergamentstück an.
»Ach, wir doch nicht!«
George zog seinen Zauberstab hervor, berührte sanft das Pergament und sagte,
»Ich schwöre feierlich, dass ich ein Tunichtgut bin.«
Und sofort begannen sich von dem Punkt, den George berührt hatte, dünne Tintenlinien wie ein Spinnennetz auszubreiten. Sie liefen zusammen, überkreuzten sich und wucherten in die Ecken des Pergaments. Dann erblühten Wörter auf dem Blatt in großer, verschnörkelter Schrift, die verkündeten, die hochwohlgeborenen Herren Mooney, Wurmschwanz, Tatze und Krone, Hilfsmittel für den magischen Tunichtgut GmbH präsentieren stolz die Karte des Rumtreibers. Es war eine Karte, die jede Einzelheit von Hogwarts und des Schlossgeländes zeigte. Doch wirklich erstaunlich waren die kleinen Tintenpunkte, die sich darauf bewegten, jeder mit einem Namen in winziger Schrift versehen. Verblüfft beugte sich Harry über die Karte. Ein beschrifteter Punkt oben links zeigte, dass Professor Dumbledore in seinem Büro auf- und abging. Mrs. Norris, die Katze des Hausmeisters, trieb sich im zweiten Stock herum und Peeves, der Poltergeist, hüpfte gerade im Pokalzimmer auf und ab. Harrys Augen wanderten die vertrauten Korridore entlang und plötzlich fiel ihm noch etwas Merkwürdiges auf. Diese Karte zeigte eine Reihe von Durchgängen, die er nie betreten hatte. »Und viele davon führten offenbar geradewegs nach Hogsmeade«, sagte Fred und fuhr mit den Fingern eine der Linien entlang. »Insgesamt 7 Geheimgänge. Filch kennt diese 4.« Er zeigte sie Harry. »Aber wir sind sicher die Einzigen, die diese hier kennen. Den hinter dem Spiegel im 4. Stock kannst du vergessen. Wir haben ihn letzten Winter benutzt, aber er ist eingebrochen, völlig unbegehbar. Und wir glauben nicht, dass irgendjemand schon mal diesen hier benutzt hat.« weil die peitschende Weite direkt darüber eingepflanzt ist. Aber der hier, der führt direkt in den Keller vom Honigtopf.
Wir haben ihn etliche Male benutzt. Und wie du vielleicht bemerkt hast, ist der Eingang gleich vor diesem Zimmer durch den Buckel dieser einäugigen Alten.
Mooney, Wurmschwanz, Tatze und Krone, seufzte George und strich sanft über die Namen der Hersteller. Wir verdanken ihnen ja so viel.
Edle Männer, die unermüdlich daran arbeiteten, einer neuen Generation von Gesetzesbrechern auf die Beine zu helfen.
Schön. Vergiss nicht, sie zu löschen, wenn du sie benutzt hast.
Sonst kann jeder sie lesen.
Tipp sie einfach nochmal an und sag, Unheil angerichtet, dann wird sie wieder weiß. Nun denn, junger Harry, ich hoffe, du benimmst dich.
Wir sehen uns im Honigtopf.
Zufrieden grinsend gingen die beiden hinaus. Harry blieb stehen und starrte die wundersame Karte an. Er beobachtete, wie der winzige Tintenpunkt von Mrs. Norris nach links wanderte und dann innehielt und etwas auf dem Boden beschnüffelte. Wenn Filch das wirklich nicht wusste, dann würde er gar nicht an den Dementoren vorbei müssen. Doch während er noch völlig begeistert dastand, quoll etwas aus seinem Gedächtnis hoch, das er einst von Mr. Weasley gehört hatte. Trau nie etwas, das selbst denken kann, wenn du nicht sehen kannst, wo es sein Hirn hat. Diese Karte war einer jener gefährlichen magischen Gegenstände, vor denen ihn Mr. Weasley gewarnt hatte. Hilfsmittel für den magischen Tunichgut GmbH. Was soll's, dachte Harry. Ich brauche sie ja nur, um nach Hogsmeade zu kommen. Ich will doch niemanden beklauen oder angreifen. Und Fred und George benutzen sie seit Jahren, und es ist nichts Schlimmes passiert. Harry fuhr mit dem Finger auf der Karte über den Geheimgang, der in den Honigtopf führte. Dann ganz plötzlich, als ob er einem Befehl folgte, rollte er die Karte zusammen, steckte sie in den Umhang und eilte zur Tür. Er öffnete sie einen Spalt breit. Draußen war niemand. Vorsichtig huschte er aus dem Zimmer und versteckte sich hinter der Statue der einäugigen Hexe. Wie musste er es anstellen? Er zog die Karte heraus und stellte verdutzt fest, dass eine neue kleine Tintengestalt darauf erschienen war, beschriftet mit Harry Potter. Diese Figur befand sich genau da, wo Harry selbst stand, etwa in der Mitte des Korridors im dritten Stock. Harry sah ihr gespannt zu. Sein kleines Tintenselbst schien die Hexe mit seinem winzigen Zauberstab zu beklopfen. Rasch zog Harry seinen richtigen Zauberstab heraus und stupste gegen die Statue. Nichts geschah. Erneut blickte er auf die Karte. Eine noch winzigere Sprechblase war neben seiner Gestalt erschienen. Darin stand das Wort Dissendium. Dissendium, flüsterte Harry und stupste noch einmal gegen die steinerne Hexe. Auf einmal öffnete sich der Buckel der Statue weit genug, um einen schlanken Menschen einzulassen. Harry sah sich rasch im Korridor um. Dann verstaute er die Karte, zog sich hoch, steckte den Oberkörper in das Loch und stieß sich ab. Eine ganze Weile glitt er eine Art steinerne Rutschbahn hinunter und landete schließlich auf kaltem und feuchtem Erdboden. Er stand auf und sah sich um. Es war stockdunkel. Er hob seinen Zauberstab und murmelte »Lumos«. Das Licht zeigte, dass er einen sehr engen, niedrigen und lehmigen Tunnel vor sich hatte. Er zog die Karte heraus, tippte mit der Spitze des Zauberstabs dagegen und murmelte »Unheil angerichtet«. Sofort wurde die Karte blank. Er rollte sie sorgfältig zusammen, steckte sie in die Hosentasche und machte sich dann mit heftig pochendem Herzen, begeistert und argwöhnisch zugleich, auf den Weg. Der Tunnel, dessen eng verschlungenen Windungen er folgte, erinnerte Harry unweigerlich an den Bau eines Riesenhasen. Er lief schnell und stolperte hin und wieder auf dem holprigen Boden. Den Zauberstab hielt er vor sich ausgestreckt. Der Tunnel wollte kein Ende nehmen, doch der Gedanke an den Honigtopf machte Harry Beine. Nach einer Stunde, so kam es ihm vor, begann der Tunnel anzusteigen. Keuchend mit heißem Gesicht und kalten Füßen spurtete Harry nach oben. 10 Minuten später stand er am Fuß einer abgenutzten steinernen Treppe, die sich oben im Dunkeln verlor. Ganz sachte, um ja keinen Lärm zu machen, nahm Harry Stufe für Stufe. 100 Stufen, 200 Stufen. Irgendwann hörte er auf zu zählen und sah nur noch auf seine Schuhe. Dann ohne Vorwarnung stieß er mit dem Kopf gegen etwas Hartes. Es schien eine Falltür zu sein. Harry blieb stehen, rieb sich die Stirn und lauschte. Von der anderen Seite der Falltür war nichts zu hören. Ganz langsam drückte er sie einen Spalt breit nach oben und spähte hinaus. Er war in einem Keller voller Weidenkörbe und Holzkisten. Harry kletterte hinauf und schloss die Falltür. Sie fügte sich so vollkommen in den staubigen Boden ein, dass sie nicht mehr zu sehen war. Nun schlich er langsam zur Holztreppe, die nach oben führte. Jetzt konnte er eindeutig Stimmen hören und ganz deutlich auch das Läuten einer Glocke und das Auf- und Zugehen einer Tür. Während er sich noch überlegte, was er tun sollte, hörte er plötzlich eine andere Tür aufgehen, viel näher bei ihm. Jemand war auf dem Weg nach unten.
»Und bring noch eine Kiste Gummischnecken mit. Die haben uns fast den Laden ausgeräumt«, sagte eine Frauenstimme.
Ein paar Füße kamen die Treppe herunter. Harry hechtete hinter einen riesigen Korb und wartete, bis die Schritte sich entfernt hatten. Er hörte, wie der Mann Kisten an die gegenüberliegende Wand schob. Noch eine solche Gelegenheit würde er wohl nicht bekommen. Rasch und leise huschte Harry aus seinem Versteck und kletterte die Stufen hoch. Ein kurzer Blick zurück zeigte ihm einen mächtigen Rücken und einen glänzenden Glatzkopf, tief über eine Kiste gebeugt. Harry erreichte die Tür am oberen Treppenabsatz, glitt hindurch und sah sich plötzlich hinter der Ladentheke des Honigtopfes. Er duckte sich, kroch zur Seite weg und richtete sich dann auf. Im Honigtopf drängten sich so viele Schüler aus Hogwarts, dass keiner besondere Notiz von Harry nahm. Er schob sich zwischen ihnen durch, sah sich um und unterdrückte ein Lachen bei dem Gedanken, was für ein Schweinchengesicht Dudley machen würde, wenn er sehen könnte, wo Harry jetzt war. Bis zur Decke reichten die Regale mit den verführerischsten Leckereien, die man sich vorstellen konnte. Sahnige Nougatriegel, rosa schimmerndes Kokosnusseis, fette honigfarbene Toffeebohnen, hunderte verschiedene Sorten Schokolade fein säuberlich aneinandergereiht, ein großes Fass mit Bohnen jeder Geschmacksrichtung und ein weiteres mit zischenden Wispies, den Brausekugeln, die einen vom Boden rissen, wie Ron erzählt hatte. Entlang einer anderen Wand stapelten sich Süßigkeiten mit Spezialeffekt. Drubels bester Blaskaugummi, der ein Zimmer mit glockenblumenfarbenen Blasen füllte, die tagelang nicht platzen wollten, die merkwürdig splitterige Zahnweiß-Pfefferminzlakritze, winzige kleine Pfefferkobolde, heiz deinen Freunden mal richtig ein, Eismäuse, dir klappern die Zähne und du quiekst, Pfefferminzpralinen in der Form von Kröten hüpfen dir vorbildgetreu in den Magen, zerbrechliche aus Zucker gedrehte Federhalter und explodierende Bonbons. Harry drängte sich durch eine Schar Sechstklässler und sah am anderen Ende des Ladens ein Schild hängen, ein ganz anderer Geschmack. Darunter standen Ron und Hermine und untersuchten eine Schale Lutscher mit Blutgeschmack. Harry schlich sich unbemerkt von hinten an.
»Oh, nee, die will Harry bestimmt nicht. Die sind sicher für Vampire«, sagte Hermine. »Was ist mit denen hier?«, fragte Ron und hielt ihr einen Krug mit getrockneten Kakerlaken unter die Nase.
»Auch nicht«, sagte Harry. Fast hätte Ron den Krug fallen lassen.
»Harry«, kreischte Hermine, »was machst du denn hier? Wie bist du?« »Aber hallo«, sagte Ron ganz und gar beeindruckt. »Du hast gelernt, wie man appariert?«
»Natürlich nicht«, sagte Harry. Er dämpfte die Stimme, damit keiner von den Sechstklässlern ihn hören konnte, und erzählte ihnen alles über die Karte des Rumtreibers.
»Wieso haben Fred und George sie mir nie gegeben? Ich bin schließlich ihr Bruder.« »Oh, Harry, wenn das jemand erfährt, dann sitzt du in der Patsche. Und was ist mit, du weißt schon, Sirius Black?«
»Würd mich wundern, wenn er Harry jetzt erkennen könnte«, sagte Ron und nickte hinüber zu kleinen, holzgerahmten Fenstern. Draußen herrschte dichtes Schneetreiben.
»Mach dir nichts draus, Hermine, es ist Weihnachten. Harry hat sich seinen kleinen Ausflug verdient.«
Hermine wirkte sehr besorgt.
»Willst du mich etwa verpetzen?« fragte Harry grinsend.
»Oh, natürlich nicht, aber ehrlich gesagt, Harry, hast du die zischenden Wispies gesehen, Harry?« sagte Ron, packte ihn am Arm und führte ihn hinüber zu dem Fass.
»Die Gummischnecken und die Säuretrops. Als ich 7 war, hat mir Fred einen geschenkt und er hat mir ein Loch durch die Zunge gebrannt. Ich weiß noch, wie ihn Mom mit dem Besen vermöbelt hat.«
Ron starrte gedankenversunken in die Schachtel mit den Säuretrops.
»Meinst du, Fred wird von den getrockneten Kakerlaken probieren, wenn ich ihm sage, es seien Erdnüsse?«
Als Ron und Hermine all ihre Süßigkeiten bezahlt hatten, verließen sie den Honigtopf und stürzten sich nach draußen in den Schneesturm. In Hogsmeade sah es aus wie auf einer Weihnachtskarte. Die kleinen, aneinander geschmiegten Dorfhäuser und Läden lagen unter einer Hülle pulvrigen Schnees. An den Türen hingen Stechpalmenbündel und durch die Bäume schlangen sich Kordeln mit Zauberkerzen. Harry bibberte. Er hatte nicht daran gedacht, seinen Umhang mitzunehmen. Sie gingen die Straße entlang, die Köpfe gegen den Wind geneigt, und Ron und Hermine riefen durch ihre Schals.
»Das ist die Post! Dort oben ist Zonko! Wir könnten raufgehen zur heulenden Hütte!« »Wisst ihr was?« sagte Ron zähneklappernd. »Wir könnten doch auf ein Butterbier in die drei Besen gehen!«
Harry war unbedingt dafür. Der Wind blies heftig und er hatte eiskalte Hände. Sie überquerten die Straße und ein paar Minuten später betraten sie das winzige Wirtshaus. Es war gesteckt voll, laut, warm und verräuchert. Eine recht wohlproportionierte Frau mit hübschem Gesicht kümmerte sich gerade um einen Klüngel grobschlächtiger Hexenmeister an der Bar.
»Das ist Madame Rosmerta«, sagte Ron. »Ich hole uns was zu trinken, oder?« fügte er hinzu und errötete kaum merklich.
Harry und Hermine schlugen sich in die hintere Ecke durch, wo ein Tisch zwischen den Fenstern frei war und ein schöner Weihnachtsbaum neben dem Kamin stand. Ron kam nach 5 Minuten mit 3 dampfenden Krügen Butterbier zu ihnen. »Frohe Weihnachten«, sagte er glücklich und erhob seinen Krug. Harry trank mit mächtigen Schlucken. Das war das Leckerste, was er je getrunken hatte, und es schien ihn von innen bis in die letzte Pore zu erwärmen. Ein jäher Windstoß zerzauste ihm das Haar. Die Tür der drei Besen war aufgegangen. Harry blickte über den Rand seines Krugs hinweg und verschluckte sich. Die Professoren McGonagall und Flitwick hatten soeben unter Schneeflockengestöber den Pub betreten, und kurz darauf folgte ihnen Hagrid, ganz in ein Gespräch vertieft mit einem pummeligen Mann mit limonengrüner Melone und Nadelstreifenumhang.
»Cornelius Fudge, der Minister für Zauberei!«
Ron und Hermine hatten keine Sekunde gezögert, die Hände auf Harrys Kopf gelegt und ihn vom Stuhl weg unter den Tisch gedrückt. Mit Butterbier bekleckert klammerte er den leeren Krug an sich und lugte unter dem Tisch hervor nach den Füßen der Lehrer und des Ministers, die zur Bar gingen, einen Moment stehen blieben und dann direkt auf ihn zukamen. Über ihm flüsterte Hermine: »Mobiliarbus!« Der Weihnachtsbaum neben ihrem Tisch erhob sich eine Handbreit vom Boden, schwebte zur Seite und landete mit einem sanften Rascheln direkt vor ihrem Tisch. So versteckt spähte Harry durch die dichten unteren Zweige. 4x4 Stuhlbeine am Nebentisch wurden über den Boden gerückt, dann hörte er, wie sich die Lehrer und der Minister unter Ächzen und Seufzen niederließen. Jetzt näherte sich ein weiteres Paar Füße in funkelnd türkisblauen Stöckelschuhen, und er hörte die Stimme einer Frau.
»Ein kleines Goldlackwasser?«
»Das ist für mich«,
antwortete Professor McGonagalls Stimme. 4 halbe heißen Honig mit...«
»Ihr Rosmerta«, sagte Hagrid.
»Einen Kirschsirup und Soda mit Eis und Schirmchen?«
»Hm«,
sagte Professor Flitwick und schnalzte mit der Zunge. »Dann ist da der Johannisbeerum für Sie, Minister?«
»Danke, Rosmerta, meine Liebe«, sagte Fudge. »Schön, Sie mal wieder zu sehen. Wollen Sie sich nicht setzen und einen Schluck mit uns trinken?«
»Ah, vielen Dank, Minister.«
Harry sah, wie die glitzernden Pumps sich entfernten und wieder zurückkamen. Das Herz pochte ihm schmerzhaft in der Kehle. Warum hatte er nicht daran gedacht, dass dies auch das letzte Wochenende für die Lehrer war? Und wie lange würden sie hier sitzen bleiben? Er brauchte Zeit, um sich wieder in den Honigtopf zu schleichen, wenn er heute Abend noch in die Schule zurück wollte. Hermines Bein neben ihm zuckte nervös.
»Nun, was bringt Sie ausgerechnet in dieses Nest hier, Minister?«
Das war Madame Rosmertas Stimme. Harry sah, wie sich der Minister auf dem Stuhl nach links und rechts wand, als ob er sich vergewissern wollte, dass keiner mithörte. Dann sagte er mit gedämpfter Stimme:
»Wer sonst, meine Liebe, als Sirius Black? Sie haben sicher gehört, was an Halloween oben in der Schule passiert ist?«
»Gerüchteweise«, gab Madame Rosmerta zu.
»Haben Sie es im ganzen Pub herum erzählt, Hagrid?« sagte Professor McGonagall ungehalten.
»Glauben Sie, dass der Black immer noch in der Gegend ist, Minister?« flüsterte Madame Rosmerta.
»Da bin ich mir sicher«, sagte Fudge knapp. »Sie wissen doch, dass die Dementoren das ganze Dorf 2x durchsucht haben. Die haben mir alle Kunden verschreckt. Gar nicht gut fürs Geschäft, Minister.«
»Rosmerta, meine Liebe, ich mag diese Gestalten genauso wenig wie Sie«, sagte Fudge peinlich berührt. »Das ist eine unerlässliche Vorsichtsmaßnahme. Lästig, aber was soll man machen?
Hab gerade ein paar von ihnen gesprochen. Sie sind wütend auf Dumbledore. Er will sie nicht aufs Schulgelände lassen. Das kann ich nur unterstützen, sagte Professor McGonagall scharf. Wie sollen wir denn unterrichten, wenn diese Horrorgestalten um uns herumschweben? Hört, hört, quiekte der kleine Professor Flitwick, dessen Füße eine Handbreit über dem Boden baumelten. Wie auch immer, sagte Fudge zögernd. Sie sind hier, um sie alle vor etwas viel Schlimmerem zu schützen. Wir wissen alle, wozu Black fähig ist.
Ehrlich gesagt, ich kann es immer noch nicht fassen. Alle möglichen Leute sind damals auf die dunkle Seite übergelaufen. Aber ich hätte doch nie gedacht, dass der Sirius Black, ich meine, ich kannte ihn als Jungen in Hogwarts. Wenn sie mir damals gesagt hätten, was aus ihm werden wird, da hätte ich gesagt, sie haben ein paar Meter über den Durst getrunken.
Sie kennen noch nicht mal die Hälfte der Geschichte, sagte Fudge grummelig. Von seiner schlimmsten Tat weiß kaum jemand.
Von welcher Tat? Schlimmer als der Mord an diesen Menschen, meinen Sie?
Allerdings, sagte Fudge.
Das kann ich nicht glauben. Was könnte denn schlimmer sein?
Sie sagen, Sie kennen ihn aus seiner Zeit in Hogwarts, Rosmerta, murmelte Professor McGonagall. Wissen Sie noch, wer sein bester Freund war?
Ja, natürlich. Die hingen zusammen wie siamesische Zwillinge, oder? Ich weiß nicht mehr, wie oft sie hier bei mir waren.
Oh, die haben mich zum Lachen gebracht. Die waren ein richtiges Duett, der Sirius Black und der James Potter.
Harrys Krug fiel laut klirrend zu Boden. Ron versetzte ihm einen Stoß.
Genau, sagte Professor McGonagall. Black und Potter, Anführer ihrer kleinen Bande. Beide sehr aufgeweckt, natürlich. Ungewöhnlich klug, wenn Sie mich fragen. Doch solche zwei Unheilstifter hatten wir wohl auch noch nie.
»Na, ich weiß nicht. Fred und George Weasley hätten ihnen ganz schön Konkurrenz gemacht,« gluckste Hagrid.
»Man hätte meinen können, Black und Potter wären Brüder,« flötete Professor Flitwick. »Unzertrennlich!«
»Natürlich waren sie das,« sagte Fudge.
»Potter hat Black mehr vertraut als allen seinen anderen Freunden. Und das hat sich nicht geändert, als sie von der Schule gingen. Black war Trauzeuge, als James und Lily heirateten.« Dann baten sie ihn, Harrys Pate zu werden. Davon hat Harry natürlich keine Ahnung. Sie können sich vorstellen, wie ihn der Gedanke quälen würde.
Weil es sich eines Tages herausstellte, dass Black auf der Seite von »Du weißt schon, wem« stand.
Schlimme noch, meine Liebe.
Fudge senkte die Stimme und fuhr mit einem gedämpften Brummen fort.
Nur wenige kennen die Tatsache, dass die Potters wussten, dass »Du weißt schon, wer« hinter ihnen her war. Dumbledore, der natürlich unermüdlich gegen »Du weißt schon, wen« arbeitete, hatte eine Reihe nützlicher Spione. Einer von ihnen hat ihm den Tipp gegeben, und er hat sofort James und Lily gewarnt. Er riet ihnen, sich zu verstecken. Nun war es natürlich nicht so einfach, sich vor »Du weißt schon, wen« zu verstecken. Dumbledore hat ihnen gesagt, sie sollten am besten den Fidelius-Zauber anwenden. »Wie geht der?« fragte Madame Rosmerta atemlos vor Anspannung.
Professor Flitwick räusperte sich. »Ein äußerst komplizierter Zauber«, sagte er quiekend, »bei dem es darum geht, ein Geheimnis auf magische Weise im Innern einer lebenden Seele zu verbergen. Die Information wird in der gewählten Person, dem Geheimniswahrer, versteckt und ist fortan unauffindbar. Außer natürlich der Wahrer des Geheimnisses beschließt, es zu verraten.« Solange sich der Geheimniswahrer weigerte zu sprechen, hätte »Du weißt schon, wer« das Dorf, in dem Lily und James lebten, jahrelang durchsuchen können, ohne sie zu finden, nicht einmal, wenn er die Nase gegen ihr Wohnzimmerfenster gedrückt hätte.«
»Also, da war der Sirius Black der Geheimniswahrer.«
»Natürlich«, sagte Professor McGonagall. »James Potter hat Dumbledore erzählt, dass Black eher sterben würde, als zu sagen, wo sie steckten. Dass Black selbst vorhatte, sich zu verstecken, und dennoch machte sich Dumbledore weiterhin Sorgen. Ich weiß noch, wie er anbot, selbst der Geheimniswahrer für Potter zu werden.«
»Hat er Black verdächtigt?«
»Er war sich sicher, dass jemand, der den Potters nahestand, du weißt schon, wen er über ihre Schritte informiert hatte«, sagte McGonagall bedrückt. »Tatsächlich hatte er schon länger den Verdacht gehegt, dass jemand auf unserer Seite zum Verräter geworden war und du weißt schon, wem eine Menge Informationen weitergab.«
»Aber James Potter beharrte darauf, Black zu nehmen.«
»Ja, allerdings«, sagte Fudge mit schwerer Stimme. »Und dann
Kaum eine Woche, nachdem der Fidelius-Zauber ausgesprochen worden war, hat ihn der Black verraten. Ja, so war es. Black hatte seine Rolle als Doppelagent satt. Er war bereit, offen seine Unterstützung für du weißt schon wen zu erklären, und er scheint dies für den Tag von Potters Tod geplant zu haben. Doch wie wir alle wissen, fand du weißt schon wer in dem kleinen Harry Potter einen tödlichen Gegner. Seine Kräfte beraubt und fürchterlich angeschlagen, machte er sich auf die Flucht. Und so steckte Black in einer sehr üblen Lage. Sein Meister war in eben jenem Moment gestürzt, da er, Black, seine Karten als Verräter offen auf den Tisch gelegt hatte. Er hatte keine andere Wahl, als ebenfalls zu fliehen.
»Dreckiger, stinkender Wechselbalg«,
rief Hagrid so laut, dass das halbe Wirtshaus verstummte.
»Scht«, sagte Professor McGonagall.
»Ich habe ihn getroffen. Ich muss der Letzte gewesen sein, der ihn gesehen hat, bevor er all diese Leute umgebracht hat. Ich war es, der Harry Potter aus Lillys und James Haus gerettet hat, nachdem sie getötet wurden. Hab ihn nur noch aus den Ruinen holen können, das arme kleine Ding, mit einem großen Riss auf der Stirn und beide Eltern tot. Und dann erscheint plötzlich Sirius Black auf diesem fliegenden Motorrad, das er damals hatte. Keine Ahnung, was er dort suchte. Ich wusste nicht, dass er der Geheimniswahrer von Lily und James war. Ich dachte, er hat wohl von dem Überfall gehört und will nachsehen, ob er helfen kann. Ganz bleich war er und gezittert hat er. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe den mörderischen Verräter auch noch getröstet,
polterte Hagrid.
Hagrid, bitte, sagte Professor McGonagall, schreien Sie nicht so rum.
»Wie sollte ich wissen, dass er nicht wegen Lily und James so von der Rolle war? Dem ging es nur um du weißt schon wen. Und er sagt mir noch, gib Harry mir, Hagrid. Ich bin sein Pate, ich kümmere mich um ihn. Ha. Aber ich hatte meine Anweisung von Dumbledore und... Nein, Black, habe ich gesagt. Dumbledore will, dass Harry zu seinen Verwandten kommt. Wir haben uns gestritten, aber am Ende hat er nachgegeben.« »Nimm mein Motorrad«, hat er gesagt, »und bring Harry dorthin, ich brauche es nicht mehr.« Ich hätte wissen müssen, dass da irgendwas faul war. Er war ganz vernarrt in sein Motorrad. Weshalb hat er es mir gegeben? Warum hat er es nicht mehr gebraucht? Tatsache war, es war zu auffällig. Dumbledore wusste, dass er der Geheimniswahrer von Potter war. Black wusste, dass er in dieser Nacht schleunigst verschwinden musste. Es war doch nur eine Frage von Stunden, bis das Ministerium ihm auf den Fersen sein würde. Aber was, wenn ich ihm Harry gegeben hätte? Hm? Ja, ich wette, er hätte ihn draußen über dem Meer vom Motorrad geworfen. Der Sohn seines besten Freundes. Aber wenn ein Zauberer auf die dunkle Seite überwechselt... gibt es nichts und niemanden, der ihm noch was wert ist.
Auf Hagrids Geschichte folgte ein langes Schweigen. Dann sagte Madame Rosmerta mit einiger Genugtuung in der Stimme,
»Aber er hat es nicht geschafft zu verschwinden, oder? Das Zaubereiministerium hat ihn am nächsten Tag erwischt.«
»Wenn es so gewesen wäre«, sagte Fatsch erbittert, »es waren nicht wir, die ihn gefunden haben.« Es war der kleine Peter Pettigrew, auch einer von Potters Freunden. Sicher war er außer sich vor Trauer und wusste, dass Black Potters Geheimnis bewahrt hat. Und so hat er auf eigene Faust nach Black gesucht.
Pettigrew, dieser kleine, dicke Junge, der ihnen in Hogwarts immer hinterhergeschlichen ist, hat Black und Potter wie Helden verehrt,
sagte Professor McGonagall. Spielte allerdings nie in derselben Liga mit ihnen, was die Begabung angeht. Ich habe ihn öfter etwas scharf angefahren. Sie können sich vorstellen, wie ich das heute bedauere. Sie hörte sich an, als hätte sie plötzlich einen Schnupfen.
»Nimm's dir nicht so zu Herzen, Minerva«, sagte Fatsch aufmunternd. »Pettigrew ist als Held gestorben. Die Augenzeugen, natürlich waren es Muggel,
Wir haben ihre Erinnerungen später gelöscht. Sie haben uns berichtet, dass Pettigrew Black in die Enge getrieben hatte. Sie sagten, er habe geschluchzt. Lily und James. Sirius, wie konntest du das tun? Und dann hat er nach seinem Zauberstab gegriffen. Nun, natürlich war Black schneller. Hat Pettigrew in Stücke gerissen. Professor McGonagall schneuzte sich und sagte mit belegter Stimme, »Dummer Junge, einfältiger Junge, er war beim Duellieren immer ein hoffnungsloser Fall. Hätte es dem Ministerium überlassen sollen.«
»Ich sag euch, wenn ich Black vor Pettigrew in die Hände gekriegt hätte, ich hätte nicht lange mit dem Zauberstab gefackelt. Ich hätte ihm alle Rippen ausgerissen.«
»Sie wissen doch nicht, wovon Sie reden, Hagrid«, sagte Fudge scharf. »Keiner außer den dafür geschulten Eingreifzauberern von der magischen Polizeibrigade hätte eine Chance gegen Black gehabt, als er in die Enge getrieben war. Ich war damals als stellvertretender Minister für Zauberkatastrophen einer der ersten am Tatort, nachdem Black all diese Menschen ermordet hatte. Ich werde den Anblick nie vergessen. Ich träume heute noch manchmal davon.« Ein Krater mitten in der Straße, so tief, dass die Abflussrohre in der Erde aufgerissen waren. Überall Leichen, schreiende Muggel. Und Black stand da und hat gelacht. Vor ihm die Überreste von Pettigrew. Ein blutgetränkter Umhang und ein paar Fetzen. Fudge sprach ab. Harry hörte, wie Nasen geschneuzt wurden.
»Nun, jetzt wissen Sie Bescheid, Rosmerta. Black wurde von 20 Leuten der magischen Polizeibrigade abgeführt und Pettigrew hat den Orden des Merlin erhalten, erster Klasse. Was wohl seine Mutter ein wenig getröstet hat. Black saß seit diesem Tag in Azkaban.«
Madame Rosmerta stieß einen langgezogenen Seufzer aus.
»Stimmt es, dass er verrückt ist, Minister?« »Ich wünschte, ich könnte das behaupten. Was ich sicher weiß, ist, dass ihn die Niederlage seines Meisters für einige Zeit aus der Bahn geworfen hat. Der Mord an Pettigrew und all den Muggeln war die Tat eines in die Enge getriebenen und verzweifelten Mannes. Grausam, sinnlos. Aber bei meiner letzten Inspektion in Azkaban habe ich Black getroffen. Wissen Sie, die meisten Gefangenen dort sitzen im Dunkeln und murmeln vor sich hin. Sie haben den Verstand verloren. Aber ich war erschrocken, wie normal Black schien. Er hat ganz vernünftig mit mir gesprochen. Es war unheimlich. Man hätte meinen können, er langweile sich nur. Hat mich ganz gelassen gefragt, ob ich meine Zeitung ausgelesen hätte. Er würde nämlich gern das Kreuzworträtsel lösen. Ja, ich war erstaunt, wie wenig Wirkung die Dementoren auf ihn zu haben schienen. Und er war einer der am schärfsten bewachten Gefangenen, müssen Sie wissen. Tag und Nacht standen sie vor seiner Zelle.
Aber was glauben Sie, hat er jetzt nach seiner Flucht vor? Ja, mein guter Minister, er will sich doch nicht etwa wieder, du weißt schon, wem anschließen.
Ich würde sagen, das ist möglicherweise Blacks Absicht. Aber wir hoffen, dass wir ihn schon bald fassen werden. Ich muss sagen, du weißt schon, wer allein und ohne Freunde ist schlimm genug. Aber gewinnt er seinen ergebensten Gefolgsmann zurück, dann schaudert mir bei dem Gedanken, wie schnell er wieder an die Macht gelangen könnte.
Es gab ein leises Klingen. Jemand hatte sein Glas auf dem Tisch abgestellt. »Wissen Sie, Cornelis, wenn Sie mit dem Direktor zu Abend essen, sollten wir jetzt besser zurück ins Schloss«, sagte Professor McGonagall. Ein Fußpaar nach dem anderen kam in Bewegung. Umhangsäume schwangen an Harrys Augen vorbei und Madame Rosmertas glitzernde Stöckelschuhe verschwanden hinter der Bar. Die Tür zu den drei Besen öffnete sich, erneut wirbelten Schneeflocken herein und die Lehrer verschwanden.
»Harry!«
Die Gesichter von Ron und Hermine erschienen unter der Tischkante. Sie starrten Harry an und brachten kein Wort heraus.